Genau. Also erstmal ganz herzlich willkommen heute zu dem Interview oder zu dem Gespräch und mich freut es voll, dass es jetzt geklappt hat nach einem längeren Anlauf.
Ja.
Genau. Du gibst ja sogenannte Oneness-Talks und ich würde gerne wissen, was genau du darunter eigentlich verstehst, also wer oder was da spricht und ob das eigentlich das Gleiche ist wie Satsang oder ob du da bewusst einen anderen Begriff gewählt hast.
Was ich darunter verstehe, letztendlich ist in dem Sinn nicht wirklich zu verstehen, aber was zu passieren scheint, ist ein Zusammentreffen von dem, was in Absicht lebt, in Richtung, in Suche auf Absichtslosigkeit, auf Richtungslosigkeit. Ja, das können wir sagen, das ist das, was zu passieren scheint. Ein Unterschied zu Satsang sehe ich insofern nicht, wenn quasi dort in Anführungszeichen das Gleiche passiert. Wenn das jemand dann Satsang nennt, dann ist es in Anführungszeichen das Gleiche. Gleichwohl gibt es auch viele Veranstaltungen, die sich Satsang nennen, wo das energetische Setup ein anderes ist. Und dann würde ich es nicht Satsang nennen. Bewusste Abgrenzung, naja, weiß ich nicht. Nicht wirklich. Eben nicht wirklich. Weil, wie gesagt, das eher damit zu tun hat, was scheinbar passiert und nicht mit dem Namen. Also es gibt Städte, da laufen auch meine Veranstaltungen unter Satsang. Oh. Insofern mache ich das auch mit.
Kann ich da gerade was anschließen? Du hast gerade gesagt, es ist eine Suche, aber die ist nicht auf irgendwas ausgerichtet. Kann man dann überhaupt noch von Suche sprechen?
Sag nochmal.
Du hast gesagt, es geht um eine Suche oder du hast das Wort Suche erwähnt und hast gleichzeitig gesagt, es ist aber nicht auf was Bestimmtes ausgerichtet, diese Suche. Also kann man doch eigentlich gar nicht von Suche sprechen, oder?
Nee, der sucht, der richtet sich natürlich auf was aus. Der sucht etwas. Und die Suche findet natürlich statt in Richtung und in Absicht. Also in Richtung vorwärts, sag ich mal, oder in Richtung Zukunft. Klar, die Suche hat immer ein Ziel. Aber es ist eben eine Geschichte, aber es scheint so zu sein, dass in den Talks eben das, was sucht, auf, wie soll man sagen, Nichtsuchen trifft, oder, ja. Aber klar, das, was sucht, lebt natürlich in Richtung und sucht etwas, was auch immer das Etwas ist.
Und du machst den Leuten klar, dass die Suche immer ins Leere geht, weil es immer auf, weil alles nicht etwas ist.
Ja, das scheint zu geschehen. Aber ich würde nicht sagen, ich mache das den Leuten klar.
Sondern?
Dann wäre man nämlich schon, dann wäre das energetische Setup schon wieder anders. Das heißt, in dieser Antwort, in dieser scheinbaren Antwort ist keine Absicht. Im Endeffekt ist die Botschaft, dass gar nichts klar werden kann. Das heißt, es wird gar niemand angesprochen. Es gibt auf die Fragen keine Antwort. Auch wenn es für einen Moment so aussieht.
Aber die Leute können sich angesprochen fühlen.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, das scheinbare Ich fühlt sich immer angesprochen. Egal, was zu ihm gesagt wird oder in diese Richtung gesagt wird, natürlich fühlt sich das angesprochen. Ja, ist aber ein Missverständnis.
Ja. Also das heißt, das, was wir jetzt gerade machen, also dieses Gespräch, das ist im Prinzip auch so eine Art Oneness Talks oder Oneness Talk, weil wir stellen Fragen und du gibst scheinbar Antworten.
Ja, so könnte man es sagen, ja.
Und letztlich
was
machen
im
wir
Prinzip,
das,
ja. Aber Aber ich kann da das nicht verändern. Ich kann da, es ist jetzt keine Methode oder nichts aufgesetzt. Es geht einfach gar nicht anders. Wenn man in Anführungszeichen scheinbar mit mir spricht.
Du sagst jetzt quasi, dieses Interview ist für dich eine ähnliche Situation wie ein Talk. Also wie ein Oneness-Talk von dir. Es kommt einfach das, was kommt, ohne dass du überlegst. Du antwortest einfach. Ist das so?
Ja, was aber jetzt... ja, aber das ist jetzt eben in dem Sinn keine spezielle Situation. Ich meine, wenn da niemand ist, ist es einfach so.
Aber sprichst du jetzt anders, als wenn du zum Beispiel im Supermarkt dich mit der Verkäuferin unterhältst? Also ist es da was anderes?
Nee, nur scheinbar.
Was, wie scheinbar? Was macht das Scheinbare aus?
Na, das ist ein Gespräch an der Kasse und da geht's vielleicht um Wechselgeld oder und man könnte sagen, die Frage ist eine andere. Die scheinbare Frage ist anders, nämlich haben Sie nicht auch Kleingeld?
Und
die Antwort ist dann, nö, ich habe nur groß.
Ja. Oder? Und ja, ist ja gut, wenn du Großgeld hast, dann ist es wichtiger wie Kleingeld. Kann man wechseln.
Das war ein Witz, aber. Natürlich habe ich Centstücke, ist die Antwort. Ja. Aber im Prinzip auf eine Art, das energetische Setup ist das gleiche. Weil unter Umständen, wenn sich die Kassiererin für jemand hält oder sich als jemand erfährt, erlebt sie dieses Gespräch an der Kasse als etwas Reales und als ein Gespräch, das zwischen zwei Menschen stattfindet und dass es reales Geld gibt und könnte man sagen.
Und dir ist immer bewusst...
Insofern ist das energetische Setup, das scheinbare energetische Setup, überhaupt nicht anders.
Aber dir ist immer bewusst, dass es nicht etwas gibt, oder ist das gar nicht nötig?
Ja, nee, mir ist es eben nicht bewusst. Da ist eben niemand, dem das bewusst ist. Es gibt einfach nichts anderes.
Es ist aber auch nicht bewusst, dass da jemand wäre.
Genau, es gibt auch kein Bewusstsein von Trennung, nämlich dass da zwei Personen sind oder mehrere und dass etwas stattfindet, also ein realer Vorgang in Zeit. Ja, genau. Eben, wenn ich mir in Anführungszeichen nicht etwas bewusst wäre, wäre das genau das Gleiche, nämlich da ist jemand, der sich einem realen Vorgang bewusst ist. Der dann eben nicht etwas heißt oder Einheit oder wie auch immer. Das ist der Traum, könnten wir sagen.
Kannst du noch mal mehr auf diesen Begriff nicht etwas eingehen? Weil, also man kennt ja andere Begriffe, wie jetzt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, irgendwie Gott oder Einheit oder Brahman oder was auch immer. Wieso nicht etwas? Wieso bist du zu diesem Begriff oder wie bist du da gekommen? Weil es ist ja eher beschreibend als jetzt eben symbolisch oder es ist halt nicht so ein bedeutungsschwerer Begriff wie jetzt zum Beispiel Gott. Kannst du deswegen nochmal genauer darauf eingehen, was für dich nicht etwas ist?
Naja, das ist auf eine Art das Schöne an dem Begriff, weil es Beschreibung und Begriff in einem ist, auf eine Art.
Okay.
Ich meine, es ist völlig egal, wie man das nennt. Weil es in dem Sinn nicht benannt werden kann. Ich meine, wovon wir sprechen, ist das. Also sitzen an einem Computer und eine Unterhaltung und vielleicht eine scheinbare Umgebung, eben das. Das ist eben nicht etwas. Und es ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes kein Ding, nicht etwas eben, was völlig... ungreifbar ist, nicht kennbar, damit kann man einfach gar nichts anfangen. Es ist eben nicht etwas. und quasi, ob ich jetzt Einheit sage oder Gott oder Liebe oder Freiheit, es ist eben alles nicht etwas, eben keine Sache, die man kennen kann oder erleben kann oder haben kann oder wissen kann. Aber ich gebe zu, es ist ein bisschen sperrig, es ist ein bisschen unromantisch.
Ja, sehr nüchtern.
Ja, es ist sehr nüchtern, das gebe ich gern zu.
Genau. Und dieses, weil du gesagt hast, man kann damit nichts anfangen.
Also zumindest weniger, also meines scheinbare, ich versuche mit allem was anzufangen. Das ist klar, aber letztendlich ist nicht etwas doch am wenigsten greifbar, scheinbar, finde ich.
Also mein ich scheinbares Ich würde vielleicht damit anfangen, nicht etwas, kein Ding, aber ist es irgendwas Energetisches? Etwas Energetisches kann ja, auch was eben. Nicht etwas sein.
Ja, nein, weil dann ist es eben sofort wieder etwas, nämlich etwas Energetisches. Aber klar, ich meine, dieses scheinbare Ich macht immer sofort etwas daraus. Es wird sofort dieses Nicht-Etwas, das es irgendwo gibt. Eben jenseits meines Erlebens ist das, was ich suche, das Absolute. Und dann nennt man das eben Nicht-Etwas und dann wird sofort zu dieses Nicht-Etwas, klar. Das ist das, was wir vorher hatten. Solange es jemand hört, wird es verstanden und dadurch in Anführungszeichen missverstanden.
Das heißt, nicht etwas wird erst so nicht etwas, wenn es keine Person mehr gibt, die das
interpretiert. Die erlebt, genau, ja.
Vorher, auch wenn man es nicht etwas nennt, ist es immer eigentlich ein Ding oder halt dann eben ein Begriff, der für irgendwas steht. Aber ich bin jetzt nicht in der Lage. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass ich das, was ich jetzt wahrnehme, als nicht etwas zu erkennen, weil dann einfach ein jemand ist. Und so ist es für mich irgendwo immer ein Computer oder ein Gespräch oder ein Gegenüber oder es ist immer eigentlich ein Wissen da über das, was mir begegnet. Und dieses Nichtwissen oder dieses Unkennbare, das ist etwas, was...
Ich meine...
Wie komme ich zu diesem Vergessen oder diesem, dass ich so weit irgendwie zurückfalle, dass es wieder irgendwie vielleicht dieses Mystische oder dieses Unkennbare, dass ich das offenbaren kann?
Denn niemand kommt dahin. Das ist unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Denn solange da jemand ist, egal wie sehr der scheinbar zurücktritt, egal wie sehr der versucht, sich rauszunehmen, diese scheinbare Instanz ist einfach da, als Geschichte könnte man sagen, solange sie da ist.
Und dieses,
beziehungsweise eigentlich ist schon die Geschichte, dass sie überhaupt da ist, aber naja.
Und dieses, also es bleibt einem ja nichts anderes übrig als sogenannter Sucher, weil hat man nicht den Wunsch eben nach diesem Nicht-Etwas oder nach dem Absoluten, begibt man sich ja gar nicht auf die Suche. Also, und wenn man sucht, dann muss man ja auch irgendwas tun, wenn man das erkennen will. Und würdest du sagen, dass, also man kommt ja nicht irgendwie drum rum und dann kommt man eben genau zu diesem Punkt, wo man vielleicht scheitert und eben genau dann merkt, ja, ich drehe jetzt total weit zurück oder ich habe mich ganz viel damit beschäftigt und dennoch ist für mich das, was mir begegnet, immer noch das, was mir halt begegnet. Also ein Gegenüber, ein Stuhl und so weiter. Und dieses Scheitern, dass man dann einfach erkennt, boah, das klappt einfach nicht. Das ist unmöglich. Ja. Es gibt keinen Exit, ja. Wie hast du das erlebt oder was ist bei dir, gab es bei dir diesen Punkt des Scheiterns und in der Geschichte natürlich. Und was
ja, laufend. Ich meine, das scheinbare Ich kann nur scheitern. Im Prinzip ist das Einzige, was das scheinbare Ich macht, in seiner Suche nach Glück zu scheitern. Klar. Natürlich. Das heißt, solange da jemand ist, der versucht, Einheit oder Glück zu greifen und zu haben, der wird scheitern. Weil der sucht natürlich etwas, Und das Einzige, was es gibt, ist nicht etwas. Das heißt, er greift dauernd ins Leere. Das ist wie, ja, es ist ein dauerndes Scheitern, klar. Ich bin, kann nur scheitern. Ja.
Und was ist dann, wenn man irgendwann genug hat? Also, wenn man dann feststellt, okay, also, ich kann es nicht machen. Oder gab es bei dir diesen Punkt, eben, dass du so oft gescheitert bist, jetzt innerhalb der Geschichte vor dem Erwachen, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt ist total wurscht oder ich kann eh nichts machen? Oder war dann vielleicht so eine Art...
Ja, das hatte ich oft. Das hatte ich oft. Was dann begonnen hat, war ein scheinbares Arrangieren damit.
Und dann? Also wie sah das Arrangieren aus? Dass,
dann hat Andreas versucht, sich damit zu arrangieren. Dann war das der neue Versuch, glücklich zu werden.
Heißt es dann, wie sah denn das Arrangieren praktisch aus? Hast du dann zum Beispiel, bist du dann irgendwie weniger zum Satz angegangen oder hast du weniger irgendwie dafür getan oder war das mehr so eine innere Haltung einfach dann? Dass dir das so, dass so eine gewisse Wurstigkeit dann einfach da war?
Ja, hatte es einfach. Ich meine, es war eine Mischung aus Enttäuschung, Entspannung aber auch, ne? Weil auf eine Art scheinbar der Drive zu finden nachgelassen hat. Gleichwohl war das Leben einfach wie, ich bin jemand und ich bin verantwortlich für mein Glück und ich habe mich eben so durchs Leben bewegt. Vielleicht waren die Ziele ein bisschen kleiner, scheinbar. Aber natürlich die grundsätzliche Hoffnung, dass für mich noch etwas kommt, dass noch etwas passiert für mich, die ist natürlich immer da, solange da jemand ist. Vielleicht wird die eigene Wertigkeit in diesem Ding ein bisschen runtergefahren. Ich bin, kann dadurch scheinbar demütiger werden, vielleicht.
Und gab es dann eben einen Punkt, wo dann totale Hoffnungslosigkeit war, wo das dann komplett weggefallen ist, dass du überhaupt keine Hoffnung mehr hattest oder ein Ziel oder dass es alles so...
Ja, also als Geschichte, das Ende von Ich Bin in der Geschichte war hier nicht groß verbunden mit einem Leidensmoment oder mit... als Geschichte könnte man sagen, es hat sich eher langsam ausgeschlichen. Ich hatte so ein Ausbluten und das Zucken wurde immer weniger. Das heißt, das scheinbare Leiden hat scheinbar immer mehr nachgelassen, beziehungsweise der Leidende, nicht wirklich das Leiden. Das heißt, ich würde da nicht wirklich einen Zusammenhang sehen zwischen dem Leiden oder dem Bewusstwerden innerhalb der Geschichte. Ich meine, dieses scheinbare Ich kann sein Leben lang immer wieder bemerken, dass es keine Chance hat und diese Einsicht haben, aber dann eben doch weiter zu suchen, weil es nicht anders kann, weil es nur daraus besteht. Das heißt, ich würde eben nicht sagen, dass Befreiung das Ergebnis von einer Erkenntnis ist, die das scheinbare Ich hat oder ein in die Ecke getrieben werden oder ein nicht mehr können. Das scheint oft so zu geschehen, aber da ist nicht wirklich eine Kausalität.
Wie würdest du dann, viele bezeichnen ja dann das Erwachen, dass es so ein Akt der Gnade ist. Hast du auch ein Wort dafür, was, nee. Wie würdest du das bezeichnen oder gibt es für dich den Begriff Gnade oder sagt dir das irgendwas oder kannst du damit gar nichts anfangen?
Wenig.
Zufall oder ist es?
Es gibt kein Wort dafür. Es gibt kein Wort dafür, weil es nicht real ist. Es gibt kein reales Wegfallen von Ich Bin. Deshalb gibt es in dem Sinn auch kein reales Wort dafür. Von mir aus Gnade. Das Dilemma daran ist, es bleibt eben kein Begnadeter übrig. Das heißt, wenn Gnade, dann für niemand. Dann von mir aus auch Gnade, aber es nimmt dir ein bisschen die Heiligkeit raus, weil es in dem Sinn kein Gewinn ist. Es ist eben, ja, es ist absolut kein Gewinn für jemand. Das Ende von Ich Bin ist kein Gewinn für jemand. Eher ein Verlust sozusagen, und zwar der Verlust des eigenen Lebens.
Aber ist es ein Gewinn für das Leben insgesamt?
Nee. Nee.
Wieso nicht?
Weil das Einzigste, was es gibt, wenn man dieses Wort verwendet, ist eben das Leben insgesamt.
Ja, ja.
Was eben nicht etwas
genau
ist.
Und es strebt.
Die Sache ist eben, dass das Erleben von Ich Bin nicht real ist. Das heißt, auch das Erleben von Ich Bin ist Leben insgesamt. Oder eben nicht etwas.
Ja, und das Leben, und das,
insofern ist
genau,
kein Gewinn.
Und das Leben wertet gar nicht in Gewinn oder Verlust oder besser oder schlechter.
Ja. Ich meine, das Einheit oder nicht etwas oder das Leben insgesamt sieht gar keinen Unterschied. Weil es ist ein Traum, dass das zwei verschiedene Sachen sind.
Und du kannst das sagen, weil du das Leben insgesamt bist?
Ich kann es nicht sagen. Es ist das, was erscheint.
Okay, es kann bei dir erscheinen. Ja.
Aber es hat keine Bedeutung.
Ich würde gerne nochmal auf das Verstehen zurück, weil mir geht es so mit dir, dass wenn du sprichst und ich mich damit irgendwie verbinde, dafür offen bin, dann verstehe ich das. Also dann passiert Verstehen. Also bei mir ist das Gefühl, ich verstehe ganz genau. Also wobei ich, okay, ich brauche gar nicht zu sagen, aber es passiert Verstehen, was die Resonanz, die von dir kommt.
Ja. Ich meine, von was hier gesprochen wird und was gesagt wird, ist das Einzigste, was es gibt. Natürlich ist da unmittelbar, ich meine, das ist auch das, was erscheint, können wir sagen, diese Resonanz, aber auf eine Art ist da unmittelbar, ja. Klar, natürlich.
Aber da kann genauso Resonanz sein und Verstehen mit jemand anders, der sich zum Beispiel ganz anders ausdrückt als du, der zum Beispiel sagt, ich bin, ist das reine Sein und nicht wie du, der das Ich Bin als Ego sieht.
Okay. Ich meine, das Dilemma ist, solange da jemand ist, der erlebt die Resonanz als, es ist meine. Und die Resonanz hat eine Bedeutung. Und es heißt was, dass ich diese Resonanz spüre. Nämlich, dass das hier besonders ist oder mich irgendwo hinführt. Das ist der Traum. Aber natürlich ist da ganz unmittelbar. Eben, Resonanz ist eben ein bisschen eine Geschichte, weil da keine zwei sind. Aber ja, auf eine Art ist das eben unmittelbar offensichtlich, wovon wir gesprochen haben. Aber nicht für jemanden.
Nee, aber man kann also alles einbauen in die Geschichte und alles auf Ich beziehen, auch Resonanz, ja. Das ist klar.
Ja, genau, ja. Wobei, wie gesagt, auch diese Resonanz, das ist, was erscheint. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, die Resonanz ist wahr, im Gegensatz zu allem anderen, was passiert. Aber das ist das, was zu geschehen scheint. Ja.
Ist für dich das Wort scheinbar oder Erscheinung, ist das sowas wie das Gleiche wie irreal oder ist das irreal und real scheinbar?
Scheinbar ist real und irreal.
Und
das ist eben vor einem Computer sitzen und dieses Gespräch zu haben, ist eben real und irreal. Oder eben nicht etwas. Nicht wäre irreal und etwas wäre real. Es ist eben beides.
Ja, du hast eine super Art, das so eben wieder auszudrücken, dass der Verstand es nicht fassen kann. Ja, also. Es passiert so durch dich, nicht du hast, ja.
Ja, ich meine auf eine Art, in diesem Scheinbar steckt die ganze Botschaft. Ja, das ist alles, was passiert, aber eben scheinbar. Aber zu diesem scheinbar gibt's keinen Gegensatz. Es gibt nichts, was anstatt dessen passiert. Sondern das Einzige, was es gibt, ist eben scheinbar das. Und dieses scheinbar ist überhaupt nicht eben. Es ist nicht etwas, es ist das Ungreifbare. Und auf eine Art ist das die ganze Botschaft.
Ja, scheinbar ist es scheinbar die ganze Botschaft.
Ich muss da jetzt doch nochmal nachhaken, ich versuch's mal.
Ja.
Weil du gesagt hast, eben, dass es, normalerweise, wenn man das Wort scheinbar hört, dann denkt man, okay, scheinbar ist es so, aber eigentlich ist es so und so. Und
genau.
Und scheinbar ist aber für dich, weil du gesagt hast, da gibt's kein, nicht etwas, was halt tatsächlich passiert, sondern es bleibt immer scheinbar. Und das hört sich aber für mich so an, als wäre das eigentlich etwas, was dann einfach dann nicht greifbar ist. Weil scheinbar ist dann eben ein, also dieser Mittelpunkt zwischen real und nicht real. Also so ein, ja.
Es ist absolut nicht greifbar. Vor einem Computer zu sitzen und dieses Gespräch zu führen, ist nicht greifbar. Der Traum ist, dass es etwas ist und dass das greifbar ist. Nämlich Menschen sitzen vor einem Computer und sprechen miteinander. Das ist der Traum, dass es etwas ist. Aber klar, sobald das scheinbare Ich das hört, das lebt eben, könnte man sagen, in Dualität. Das heißt, wenn es hört, das ist scheinbar, dann fragt es natürlich sofort, ja, aber was ist denn wahr? Eben als Gegensatz dazu. Das heißt, für das scheinbare Ich kommt es an wie, ja gut, das ist die Illusion, das ist, ja, nur die Illusion, aber ich suche ja das Wahre dahinter, das Wahre Selbst, die Einheit, das Absolute. Und da möchte ich hin. Ich möchte heraus aus dem Irrealen, weil es Irreal immer als negativ erlebt, weil es eben das Wahre sucht. Etwas, das es haben kann, auf das es sich verlassen kann, etwas, das es wirklich gibt. Und sowas gibt's einfach nicht.
Und dass ich das jetzt...
Sorry. Man könnte sagen, dass es scheinbar ist, macht es ganz. Für das scheinbare Ich fühlt sich das an wie, es ist ja nur scheinbar das. Das ist der Zauber. Scheinbar ist der Zauber, der es ganz macht. Aber niemals für Ich Bin natürlich.
Kann man dann auch genauso sagen, weil du sagst, es ist real und irreal, könnte man genauso gut sagen, es ist weder real noch irreal?
Ich bleib bei, es ist real und irreal.
Und dass ich das jetzt als angenehm empfinde, mit dir in Kontakt zu sein oder auch mit euch beiden, das ja, ist es auch nur scheinbar. Aber es ist mir eigentlich egal, ob scheinbar oder nicht, ich find's angenehm.
Ja, eben, das ist es. Für jemand ist es nur scheinbar. Aber natürlich, das ist das, was erscheint, das ist real und irreal. Aber gleichwohl ist es alles und eben Einheit. Eben, wenn dieses scheinbare Ich scheinbar hört, ist es sofort, ja, es ist ja nur scheinbar.
Ich hab gedacht,
aber ich will ja wirkliche Freude und echte Freude.
Ich habe zuerst gedacht tatsächlich, dass du das Wort scheinbar eigentlich immer für illusionär verwendest. Aber das hat sich jetzt, das hast du jetzt eben, hat sich geklärt. Also das eben... scheinbar nicht bedeutet, es ist illusionär, sondern dass das eben das nicht Greifbare oder das Mystische oder das Eigentliche ist scheinbar auch das Göttliche, oder? Könnte man sagen.
Ja, wobei ich ganz ehrlich sein muss, ich verwende ja. Illusionär auch synonym dazu.
Ach so. Also, das ist kompliziert. So. Also das heißt, ja. Scheinbar hat zwei Bedeutungen, einmal illusionär und einmal aber auch als Synonym für nicht etwas. Weil du hast gesagt, scheinbar ist real und irreal und real und irreal ist nicht etwas.
Ja, aber illusionär hatte den gleichen Charakter.
Wie irreal oder
wie real und irreal.
Illusionär hat den gleichen Charakter wie real und irreal, okay?
Finde ich. Ich meine, je nachdem, wie man das Wort einsetzt, aber...
Ah, okay.
Für mich schon. Quasi, es ist da, aber es ist nicht real. Es ist, aber es ist illusionär. Aber, naja. Ich meine, im Endeffekt sind auch das nur Beschreibungen. Ich meine, es bleibt unbeschreiblich. Und real und irreal trifft es tatsächlich nur sehr rudimentär. Und irgendwie doch noch am besten. Ich meine, es ist einfach absolut null zu greifen. Nicht nur ein bisschen nicht, oder es hat einfach überhaupt nichts mit Verständnis zu tun. Wirklich null. Klar.
Aber das macht es irgendwie schön, auf jeden Fall für mich. Schön, auf jeden Fall für das Empfinden, was hier ist. Das gibt dem Ganzen, ich weiß nicht, irgendwas, eine Schönheit, einen Glanz, eine Tiefe.
Ja, das ist die Freiheit. Ja, absolut. Ja, klar.
Ja. Kannst du einen Satz sagen, der keine Geschichte ist?
Nein.
Aber das macht nichts.
Nee, das ist es. Wie gesagt, es gibt keine Wahrheit.
Dann kann man ja auch über ganz alltägliche Dinge sprechen, oder? Wenn es eh keine Wahrheit gibt.
Also die Frage, ob man es kann oder nicht kann, aber es passiert offensichtlich, ja. Absolut, klaro. Ich meine, das Wunder ist eben, dass es genau das ist. Dass es zu dem scheinbar Alltäglichen keine bessere Alternative gibt. Keine erleuchtetere Alternative. Das ist der Traum.
Mich würde nämlich interessieren, du warst ja in Indien und ich habe auf Facebook Bilder gesehen, dass es dir anscheinend gut ging dort, auch mit deinem Kind. Magst du was Geschichte dazu erzählen, wie es war in Indien für dich?
Ja, zu Indien?
Wie es da für dich war.
Mir ging es auch gut dort. Es war, keine Ahnung, es war vieles für mich, aber jetzt nicht nur schön, oder? Aber es war ein cooler Urlaub, also es war insofern schön, ja.
Hast du dort auch Talks gegeben?
Ja, waren aber sehr schlecht besucht, also.
Wahrscheinlich in Englisch, ne?
Ja, ja.
Und die Inder wollten nichts von nichts wissen, nicht etwas wissen.
Ja, nicht nur die Inder nicht. Viele andere auch nicht.
So was. Unglaublich, ja.
Nee, war aber, muss ich sagen, relativ stimmig. Also es war jetzt nicht, es war sowieso nicht die erste Absicht, dahin zu fahren, um Talks zu machen. Es war eher so ein innerfamiliäres Ding. Und als ich ankam, war mir aber eigentlich klar, dass es so laufen wird. Also, wahrscheinlich. Ich wusste es nicht, aber...
Warst du auch in der Nähe von Tiruvannamalai, oder?
Mhm. Ja, ja, ja. Aber das erste Mal.
Wie hast du da überhaupt den Ashram erlebt?
Ja, also... Nett. Also war schön im Ashram, ja.
Und Ramana, ja,
ja, ich wollte gerne wissen, eben, also ich selber war noch nie in Indien und ich bin da so neugierig und frage mich eben, ist da eine andere oder eine intensivere spirituelle Energie oder ist es für dich genau gleich? Merkst du da einen Unterschied? Und gerade weil du sagst, du warst auch im Ashram vom Ramana.
Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also für mich war es so, wie es dort war. Und wieso das so war, wie es war, wie auch immer es war, weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht beantworten.
Du hast ja gemeint, es war irgendwie nett im Ashram von Ramana. Also du hast dich
ja. Also sagen wir so, ich wollte nicht sofort eine Höhle am Berg beziehen.
Da haben wir ja Glück gehabt, ja.
Was ja. Nimmt. Und eben, alles, was ich sage, ist jetzt strange, weil klar, im Ashram war es angenehm. Vielleicht auch nur im Vergleich zum Lärm auf der Straße, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich fand es insgesamt einen angenehmen Ort. Ja.
Also mich hat damals dort auch eben Ramana und die Bilder von Ramana und seine Augen sehr fasziniert. Wie ist bei dir da auch was passiert in der Richtung, oder?
Weiß ich nicht, nicht wirklich. Ich meine, klar, auf eine Art Ramana ist so mit diesem Ort und der ist allgegenwärtig und irgendwie natürlich alles, was oder scheinbar vieles, was dort stattfindet oder was ich erlebt habe oder auch mit diesen Westlern, die da sind, kochen natürlich in diesem oder schwimmen mit in diesem Ramana-Ding. Okay. Ja. Das heißt natürlich, wenn man da hinfährt ein paar Wochen, es ist unter Umständen das, was einen interessiert oder womit man sich da beschäftigt. Aber ich, ja, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich.
Auf deiner Webseite habe ich gesehen, dass du dir jetzt in etlichen verschiedenen Sprachen anbietest. Also heißt das, dass Andreas Müller geht international? Also ist das, wo es im Moment hinläuft? Dass
ja, eigentlich schon, ja. Hm? Zumindest englischsprachig. Ich weiß nicht, aber es kommen vereinzelt, ja. Und das heißt vereinzelt, es nimmt zu, dass es auch aus dem Ausland kommt. Wobei sich das mit der Webseite einfach so ergeben hat. Also das wurde mir eher angeboten, dass jemand gesagt hat, wenn du magst, könnte ich da ein bisschen was übersetzen. Also. Und es war technisch recht leicht machbar einfach.
Dann hast du gedacht, ist zwar nicht etwas, aber kann auch nicht schaden. Dann hast du bitte? Gedacht, ist zwar nicht etwas, aber kann auch nicht schaden.
Nee, ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe, aber irgendwas wird scheinbar gedacht haben. Ja.
Das heißt, in ein paar Wochen machen wir dann ein Interview in Englisch zusammen.
Wenn du magst.
Doch, ja, ich könnte es mir vorstellen.
Ja, gern. Können wir gern machen.
Weil wir vorher gerade bei Indien waren, wird mich noch etwas interessieren. Du hast ja keinen spirituellen Namen. Also Andreas Müller ist ja, so könnte er eigentlich auch mein Nachbar heißen. Also
er hatte
so,
aber mal einen.
Ich hatte einen. Also ich habe ihn immer noch, aber ich benutze, also beziehungsweise ich habe ihn in dem Sinn nicht mehr, aber ja.
Und dein Sohn hat doch aber einen indischen Namen, oder?
Ja, genau.
Und wie kommt es dann, dass dein Sohn einen, ich weiß nicht, ob indischer Name gleich spiritueller Name ist,
Für ihn ist es eben kein spiritueller Name, sondern sein Name.
Ja. Und für dich ist es eben auch ein ganz gewöhnlicher Name.
Sein Name halt, ja.
Einfach sein Name. Und warum hast du deinen spirituellen Namen abgelegt?
War das dann nicht mehr einfach nur
ein Name?
Ja, es war irgendwie war nicht mehr stimmig. Also ich habe den eine Zeit lang recht lang benutzt. Und für mich war es nicht mehr stimmig irgendwann.
Verrät also ich mal, musste dann wie der hieß, das würde mich interessieren.
Man nannte mich Aboda.
Aboda, und was heißt das?
Unschuldig.
Unschuldig, okay.
Ja, für mich war es nicht mehr stimmig, beziehungsweise ich wurde immer öfter gefragt, wo der Name herkommt, was der zu tun hat. Und dieses Ganze, womit der für mich zu tun hatte, nämlich auf eine Art mit dieser Sucheridentität, war nicht mehr da. Das heißt, da war überhaupt keine Resonanz zu diesem Namen, noch irgendwie Interesse, diese Geschichte immer wieder zu erzählen. Ja. Andreas Müller. Easy.
Und bei deinem Sohn war es dann einfach so, dass du den Namen schön fandest. Also nicht, weil er jetzt irgendwie indisch war, der hätte genauso gut einen Deutschen bekommen können. Das hat jetzt nichts mit Spiritualität zu tun, sondern der hätte auch einen italienischen, englischen, deutschen Namen bekommen können. Aber ihr habt euch einfach für den entschieden.
Er hat auch einen zweiten deutschen Namen. Und ich habe das ja nicht alleine entschieden. Und wir zwei, also meine Partnerin und ich, wir hatten so eine Mantrenphase. Das heißt, dieses ganze Sanskrit-Ding war jetzt nichts oder ist nichts, was uns völlig fremd ist oder bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat in unserem Leben. Mhm. Also insofern war das schon die ganze Zeit irgendwie da. Ich meine, genau. Also so auch in unserem Alltag, Umgang, sag ich mal. Bis zu einem gewissen Grad. Und es gleichzeitig hätte es auch sein können, aber es ist jetzt kein, mein Soham ist jetzt auch kein Name wie Devi Mokshananda oder keine Ahnung.
Aber Soham heißt doch eigentlich ich bin, oder?
Oder was? Ich glaube, es heißt ich bin das. Oder ich bin du. Es gibt ein paar Übersetzungen wohl dafür. Was aber auch eher nachrangig war. Mhm. Also die Bedeutung.
Es war dann das heißt, einfach
hätte,
der Klang.
Wenn's nicht so gut gelaufen wäre, hätte es auch ich bin sein können.
Ja, aber es hätte mich jetzt gewundert, weil du ja sagst immer so, ich bin ist ja eigentlich die Person, ja, für dich. Du bezeichnest ja dieses Ich bin, dieses Erleben von einem jemand, und es hätte mich jetzt gewundert, wenn du deinen Sohn
müsste ich mir wahrscheinlich in jedem Talk anhören, diese Frage. Ja. Aber dein Sohn heißt doch ich bin.
Wir hatten vorher gesprochen über Unterschied zwischen Talk und Interview. Mir ist jetzt der Unterschied oder ein Unterschied aufgefallen. Also wenn du so viel erzählt hättest im Talk, hättest du hinter jedem Satz gesagt, das ist aber jetzt eine Geschichte. Das hast du dir jetzt ein bisschen gespart.
Das kann sein. Was aber eben auch nur ein scheinbarer Unterschied ist.
Ja. Weil das aber es ist nur eine Geschichte, ob du es sagst oder nicht. Und selbst wenn du es sagst, dass es eine Geschichte ist, ist das ja auch eine Geschichte und passiert nur scheinbar.
Ja, absolut.
Da wir schon bei Geschichten sind und unterschiedliches Sprechen bei unterschiedlichen Situationen, würde mich noch interessieren, ob du mit sogenannten Normalos auch über nicht etwas sprichst. Oder ob du da sagst, nee, also wenn ich jetzt nicht in der Satsang-Szene unterwegs bin, oder ich weiß ja nicht, ob du Freunde hast, die sich jetzt nicht für Spiritualität interessieren, ob du das dann einfach sein lässt oder ganz normale, in Anführungsstrichen, normale Gespräche führst.
Ja, ich meine, dieses Setup findet nicht statt, weil ich würde sagen, es braucht einen Fragenden. Dieses Thema ist kein Thema, könnte man sagen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Das, nichts, worüber man sprechen kann und muss und soll und will, und es findet einfach nicht statt. Aber dieser scheinbare, eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese scheinbare Begegnung, die keine reale Begegnung ist, diese scheinbare Begegnung braucht eben diese Frage, würde ich sagen, oder eben braucht dieses Setup. Mhm.
Das heißt, du von dir alleine würdest es gar nicht ansprechen, also wenn es kein Gegenüber gibt, was Interesse zeigt, dann redest du halt über das Wetter oder über alltägliche Dinge.
Dann findet das statt, was dann stattfindet, nämlich ein Gespräch über Wechselgeld. Wo niemand wählt, wo niemand ist, der wählt, jetzt nur über das Wechselgeld zu reden. Aber da findet einfach das statt.
Und das ist für dich völlig gleichwertig, ob du jetzt Gespräche über nicht etwas führst oder ein sogenanntes alltägliches Gespräch.
Das ist absolut, es ist völlig gleichwertig.
Und was so stattfindet, findet das immer im funktionalen Zusammenhang statt. Also wenn über Wechselgeld geredet wird, dann eben, weil es um Wechselgeld geht. Aber wenn das nicht darum ginge, würde gar nichts stattfinden. Also, oder ist da auch was Spielerisches dabei, dass einfach sowas stattfindet? Oder hat es immer einen funktionalen Hintergrund?
Nee, alles findet einfach so statt.
Aber das, was funktional sinnvoll ist, scheinbar, findet auch statt, auch einfach so.
Genau, ja. Genau. So gut und so schlecht, wie es eben zu funktionieren scheint. Ja. Aber in Anführungszeichen natürlich auch das macht niemand. Auch das ist spielerisch, aber eben auch für niemand.
Und wenn was gar nicht funktioniert, dann ist da kein Urteil. Teilen darüber kann passieren, aber es ist nicht etwas.
Ja, absolut, natürlich, klaro. Ja. Aber eben für niemand. Was heißt, dass niemand ein Urteil erlebt, was auch heißt, dass für niemand ein reales Urteil fällt. Aber ja klar, Urteilen erscheint. Ist Leben, ist Einheit. Klaro.
Macht es einen Unterschied, ob Urteilen als nicht etwas für niemand passiert oder für jemand, der meint, ich habe ein Urteil?
Nicht wirklich, aber innerhalb des Erlebens von ich bin, ist ein Urteil natürlich real. Es ist eine Wahrheit. Meine ganze Erleben von ich bin, ist ein Leben in Realität und Wahrheit. Und das macht es auf eine Art schwer für das scheinbare Ich. Beziehungsweise das ist das Dilemma des scheinbaren Ich, eben nur in Realität zu erleben. Und klar, ich bin real, die Situation ist real und mein Urteil ist auch real. Und es fühlt sich dann eben so an, wie sich das anfühlt.
Also Leiden passiert dadurch, dass Sachen als nicht etwas erkannt werden.
Leiden erscheint. Man könnte nur sagen, solange da jemand ist, gibt's einen Leidenden. Und der lebt damit in Realität. Aber vielleicht noch andersrum. Nicht etwas wird nie erkannt. Niemand erkennt nicht etwas. Das Ende von Ich Bin ist einfach das Ende von dem, der nur etwas erkennt.
Ja, aber es kann auch sein, dass gar kein Bedürfnis mehr da ist, nicht etwas zu erkennen. Dass einfach nicht etwas akzeptiert ist.
Ja, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass solange da jemand ist, findet eine Art von Suche statt.
Das muss ja nicht unbedingt eine spirituelle Suche sein, oder? Das kann ja auch einfach eine Suche sein oder einfach, dass man versucht, ein erfülltes Leben zu führen oder was auch genau.
Genau.
Materiell oder in einer Partnerschaft oder Familie oder.
Materiell, Partnerschaft, Familie. Ich habe, was gerade so ein bisschen in ist, quasi viele Erfahrungen zu machen. Scheint gerade so eine Idee zu sein. Geld spricht sich langsam rum, dass es nicht alles ist, aber so ein Abenteuer zu leben, möglichst viele Erfahrungen anzusammeln.
Finde ich auch gut.
Kriege ich in letzter Zeit mit als so eine Idee, ja. Um ein erfülltes Leben zu führen, wie etwas, was man ansammeln kann. Quasi, wenn man alt ist, zehrt man dann von seinem Erfahrungskonto.
Und du zehrst von nicht ich etwas.
Ja?
Du zehrst von nicht etwas.
Nee, da ist niemand mehr, der von irgendwas zehrt.
Genau das wollte ich hören.
Ja, dachte ich mir.
Tja,
und was, kein Arbeitender, ja. Und deshalb auch kein Zehrender.
Ich würde noch gern wissen, was bewirkt es dann? Also auch wenn es keinen mehr gibt, der davon zehrt, gibt es ja dennoch dann eine Wirkung im Körper oder im Verstand oder auch in den Gefühlen von diesem Wegfall von einer Person. Du beschreibst es ja manchmal so als rund und satt. Vielleicht könntest du dazu noch was sagen.
Ja und nein, weil natürlich rund und satt eben keiner erlebt. Es ist eigentlich tricky, das zu sagen. Weil, ja, wie gesagt, das erlebt eben keiner. Rund und satt erlebt keiner. Was bleibt, ist nicht etwas, was aber eben nicht wahrgenommen wird oder dessen niemand bewusst ist. Was jetzt auch nicht hier stattfindet. Es ist nicht, dass hier nicht etwas ist. Dieses ganze Erleben von einem Zentrum, das hier ist, explodiert, platt gesagt. Was übrig bleibt, ist absolut eben nicht kennbar, ist eben nicht etwas. Das heißt im Endeffekt, auch das, was dann hier passiert, ist eben auch unkennbar.
Und das kann sich nie zurückentwickeln, dass auf einmal Andreas wieder was als etwas erlebt.
Das Wunder ist an diesem Ende von Ich Bin, ist, dass auffällt, dass da nichts ist und niemals war, dass gar nichts stirbt, dass gar nichts explodiert. Eben, auch dieses Explodieren ist eine Geschichte. Ab dann, in Anführungszeichen, kann auch nichts mehr zurückkommen. Denn dieses ganze Setup von, dass da etwas ist, das verschwinden kann, das ist der Traum. Das heißt, ich bin, ist nicht real und war es nie. Nichts verpufft, nichts verschwindet, nichts kommt wieder.
Wie kann
es ist einfach sein? So, wie es ist. Fertig. Sorry.
Mach nicht. Ich würde gerne wissen, wie kann es dann sein, dass manche von einem sogenannten spirituellen Ego sprechen, was dann übrig bleibt? Also, dass zwar keine Identifikation mehr da ist mit dem Körper oder mit den Gedanken oder mit den Gefühlen, aber dann eben die Identifikation mit dem Nichts oder dem Göttlichen oder...
Keine Ahnung.
Also für dich ist der Wegfall der Identität oder des Jemands, da bleibt nicht irgendwas übrig, sondern das ist dann...
Es bleibt eben, ich meine, ich habe keine Ahnung, wer was damit meint. Aha. Was aber passieren kann, was auch häufig gelehrt wird, ist so ein Gewahrseinsspiel. Das heißt, oder ein Bewusstseinsspiel. Das heißt, das scheinbare Ich, oder es geht darum, sich dem Raum gewahr zu werden. Ganz grob gesagt. Quasi nicht mehr in der Geschichte sein, zum Beispiel. Oder so kann sich das anfühlen. Es fühlt sich an wie eine Art reines Gewahrsein von etwas, das als absolut erlebt wird. Das ist dann außerhalb der Geschichte und dieses ganze Menschliche scheint nicht mehr stattzufinden. Und es ist wie, ich bin, sitzt im Raum und versucht den Raum zu genießen, den unendlich weiten Raum. Das Dilemma ist eben, dass das noch, in Anführungszeichen noch, innerhalb von des Spiels von Trennung ist und innerhalb des Erlebens von Ich Bin. Normalerweise braucht es auch einen Arbeitenden, also jemand, der sich gewahr bleibt oder einen Übenden zumindest, der immer wieder dahin gehen kann, wenn er will. Vielleicht meint es manche damit. Dieses Ich Bin könnte sich dann als spirituell fortgeschritten erleben, weil es eine Methode hat, weil es weiß, wie es geht und weil es auf seinem scheinbaren Weg schon weiter fortgeschritten zu sein scheint. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was damit gemeint sein könnte.
Du kannst es so exakt beschreiben. Heißt das, dass du das selber schon mal zeitweise erlebt hast?
Im Raum sitzen habe ich nur gestreift, aber ich kenne es. Also scheinbar.
Und wolltest du dann ein Guru werden, dem die Füße geküsst werden?
Nee, ich war nur für mich so ein bisschen stolz.
Ah ja. Und wenn du jetzt jemanden erlebst, der so sich als Guru verehren lässt, sich so auf den Thron setzen lässt, hast du da irgendwelche Empfindungen zu, also angenehm oder unangenehm oder...
Nee, nicht wirklich.
Es ist einfach das, was erscheint.
Es ist das, was erscheint. Und es bietet natürlich eine Fläche zum sich drüber lustig machen. Aber es ist auch das, was erscheint. Nee, es ist absolut Einheit. Es ist weder richtig noch falsch. Es ist absolut einfach das, was scheinbar geschieht. Fertig.
Und wenn im spirituellen Kontext vom Beobachter gesprochen wird, also der da ist und was beobachtet, würdest du sagen, der Beobachter ist auch noch immer einer zu viel?
Ja, absolut, klar. Also scheinbar. Aber ja, das findet statt im Spiel von Trennung. Ja. Und bleibt natürlich, ich meine, es ist langweilig. Oder es bleibt langweilig. Es ist ähnlich wie mit dem Gewahrsein. Am Anfang scheint es was Angenehmes zu haben, weil es runterkühlt. Und aus den Geschichten, aus dem, wo das scheinbare Ich denkt, es verwickelt sich darin und sollte das nicht tun. Aber im Endeffekt ist der Beobachtersein einfach Trennung.
Hast du das auch gestreift?
Nur ganz bestimmt, flüchtig. Ja, auf eine Art ist das scheinbare Ich immer der Beobachter. Es lebt eigentlich in einem ständigen Beobachten und Schauen. Und es wird dann als Fortschritt gewertet, als spiritueller Fortschritt, wenn quasi das Bewerten nachlässt. Das ist so ein bisschen der neutrale Beobachter dann. Wobei der natürlich schon beobachtet, wie neutral er beobachtet und so. Also... Aber im Endeffekt ist es eine künstlich aufrechterhaltene Trennung. Und klar, nachher, wer möchte seinem Leben nur zuschauen? Es bleibt unbefriedigend.
Aber es ist auch niemand da, der die Wahl hätte, Beobachter zu spielen oder nicht.
Also, natürlich, niemand macht es. Da ist keine Instanz, die das wählt. Es gibt keine reale Instanz, ich bin, die das wählt. Wie eben der Beobachter illusionär ist und das, was er beobachtet. Es ist eben in Anführungszeichen eins, eben nicht zwei, nicht getrennt. Nur im Traum des Beobachters.
Und wenn sowas, so ein Setting auf, inneres Setting auftaucht mit dem Beobachten, dann, was macht man damit? Gar nichts, einfach sein lassen, aber.
Ja, wer soll was damit machen?
Ja, wenn ein jemand noch da ist, dann will der natürlich was damit machen.
Ja, aber das ist ja gleich wieder der Beobachter. Es ist ausweglos.
Ja, aber wenn der das jetzt hört, was du sagst, dann kriegt er dann auch ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, jetzt ist schon wieder was falsch, Beobachter.
Ja. Ja, das kann passieren, beziehungsweise das scheinbare Ich hat ständig ein schlechtes Gewissen wegen irgendwas. Ob das dann eine neue Geschichte dazukommt, klar. Aber es ist ein Missverständnis, es ist nicht das, was hier gesagt wird. Aber das kann passieren, natürlich.
Ja. Es scheint mir so, als könnte
wobei
man aber
ich den Eindruck habe, im Endeffekt, eben, was hier gesagt wird, ist, es ist niemand, der raus kann. Fertig.
Diese Sorry. Schritte können aber nicht umgangen werden, glaube ich, oder? Dieses, also, dass man gleich jetzt, ohne dass man vorher der Beobachter war, erwacht, ist wahrscheinlich, kann natürlich passieren, aber ja. Es scheint ja schon sowas zu geben, dass man zuerst sagt, okay, ich bin jetzt das Ich mit dem Körper und mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken und dann auf einmal sieht man, oha, da gibt's ja noch irgendwie einen Raum, der neutral ist, und dann bleibt man da vielleicht hängen oder dann fällt es vielleicht auch noch weg, aber es, dieses tiefere Reingehen und dieses Erforschen und dann diese verschiedenen Facetten kennenzulernen von Existenz scheint, wie ich es jetzt erfahre, irgendwie fast zwingend notwendig zu sein, um, also das passiert dann einfach, wenn man sich halt auf die spirituelle Suche begibt und man kann es nicht umgehen und sagen, ah, das habe ich ja gehört, dieser Beobachter ist ja eigentlich auch wieder nur eine Form von einem jemand, also das lasse ich jetzt mal weg, ich wende mich jetzt gleich dem Absoluten zu.
Absolut.
Und dann spare ich mir das.
Ja.
Da hat man auch keine Wahl, das passiert halt dann einfach und da kommt man da nicht aus.
Eben. Ich meine, was hier gesagt wird, ist absolut nicht umsetzbar.
Ja.
Absolut. Weil es sich schon umsetzt. Es ist bereits Einheit. Einheit ist genau das. Und ja, Einheit scheint als häufig oder fast immer als spirituelle Suche zu erscheinen oder als ein scheinbarer Prozess der Auflösung. Aber er ist nicht zwingend. Mhm. Gleichwohl stellt sich die Frage nicht, weil da gar niemand ist, der wählen kann. Mhm. Es ist einfach so, wie es ist. Das heißt, hier ist keine Aufforderung, den Weg abzukürzen. Hier ist keine Idee von, weil ich das sag, könntest du oder könnte irgendjemand was anders machen. Mhm. Es ist eine Illusion, dass es überhaupt einen Weg gibt, dass dieses ganze Setup real ist. Aber das umzusetzen ist absolut unnötig. Das heißt, hier ist kein unterliegender, hier ist keine Absicht im Sinn von, entspann dich, es ist nicht real. Nee, es ist einfach nicht real. Fertig. Das heißt nichts für dich, weil da ist gar niemand. Es ist eben keine Methode, keine persönliche Ansprache, um zu. Und gleichzeitig, der Weg ist keine Bedingung. Es braucht es nicht. Aber da ist niemand, der wählen kann.
Und kein Weg ist aber auch keine Bedingung.
Ist was?
Kein Weg zu gehen ist auch keine Bedingung. Es kann auch auf dem Weg passieren.
Ist unmöglich. Ja. Denn solange da jemand ist, lebt er im Traum von auf dem Weg sein. Es ist Teil des Erlebens ist, dass ich irgendwie in Zeit mich bewege in eine Zukunft. Das heißt, das Erleben von einem Weg oder von auf dem Weg sein ist einfach Teil des Traums von ich bin. Und wenn es jetzt versuchen würde, keinen Weg mehr zu gehen, wäre das der neue Weg, den es versucht zu gehen.
Ja, aber es ist auch egal, weil das ist ja auch, wäre ja auch nicht etwas.
Absolut. Es spielt absolut kein, es ist nicht real. Dieses ganze Setup aus Ich bin und versuchen und so und so und das ist richtig und das ist falsch, ist illusionär. Es ist nicht real und hat überhaupt keine Bedeutung. Es ist weder richtig noch falsch, noch mehr oder weniger Einheit. Weil auch da niemand drin ist. Niemand hat ein Ich.
Möchtest du als Abschluss noch sagen, was du immer am Ende von deinem Talk sagst, so ungefähr, dass es nichts mitzunehmen gibt bei dem Interview?
Okay, in diesem Sinn. Es gibt nichts zu mitnehmen, nichts zu tun und nichts zu lassen. Beziehungsweise, da ist gar niemand. Es gibt gar keine getrennte Instanz, ich bin. Das Einzigste, was es gibt, ist das, was scheinbar passiert. Nicht etwas, das Unbekannte, Leben, Freiheit, Sein, wie auch immer man das nennen mag, das erscheint als das. Vielen Dank.
Ich danke auch. Danke.
Dankeschön.